Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Am Morgen ein Joint und der Tag ist ein Freund. Ein flotter Spruch aus den 70er Jahren, in denen ordentlich gekifft wurde, und ein Spruch, der unterstellte, dass Gras, Haschisch, Marihuana eigentlich harmlos seien. 50 Jahre später sind wir schlauer. Wir wissen, dass Cannabis eine Einstiegsdroge sein kann, die aktuell von 4 Millionen Menschen in Deutschland konsumiert wird. Und wir wissen auch, dass dieser Konsum illegal ist, weil Cannabis zu den nicht verkehrsfähigen Substanzen gehört. Deshalb sind Besitz und Anbau der Droge strafbar. Und jetzt schlagen die Wellen hoch, weil die Ampelregierung den Gebrauch von Cannabis legalisieren möchte. Noch ist es kein Gesetz, sondern lediglich ein sogenanntes Eckpunktepapier. Aber seit es auf dem Tisch liegt, wird heftig darüber debattiert. Ist es richtig, den Gebrauch von Cannabis zu legalisieren und damit auch zu entkriminalisieren? Oder geht die Freigabe der Droge in die falsche Richtung? Darüber möchte ich heute mit Ihnen diskutieren unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Unsere Gäste sind zugeschaltet aus Hannover, Professorin Kirsten Müller-Fahl, Oberärztin an der Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Hochschule Hannover und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Cannabis in der Medizin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Und bei mir im Studio ist der Präsident der Bundesärztekammer, Dr. Klaus Reinhardt. Herzlich willkommen, Herr Reinhardt.
Herzlich willkommen.
Was halten Sie vom Vorstoß der Regierung, Herr Reinhardt?
Ja, ich finde, nur weil 4 Millionen Menschen eine Substanz nehmen, von der wir wissen, dass sie süchtig machend ist und andere Auswirkungen haben kann, ist es kein Grund, sie zu legalisieren.
Frau Müller-Fahl, wie ist es bei Ihnen? Für Sie geht die Cannabispolitik in die richtige Richtung?
In der Tat, ich halte dieses Eckpunktepapier für sehr gut, sehr klug und überfällig und denke, dass wir eine neue Richtung in der Cannabispolitik einschlagen müssen.
Welcher Meinung sind Sie, unsere Hörerinnen und Hörer? Haben Sie Erfahrung mit Cannabis? Wenn ja, welche? War der Joint für Sie ein Freund, dem Sie irgendwann den Rücken gekehrt haben? Oder sagen Sie, ach, hin und wieder so eine Tüte ist nicht schlimmer als hin und wieder ein Glas Wein? Und dass der Gebrauch von Cannabis legalisiert wird, das ist längst überfällig. Rufen Sie uns an 0800 22 54 22 54 oder schicken Sie uns eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wenn wir heute bei Deutschlandfunk Kultur mit Ihnen und unseren Gästen Kirsten Müller-Fahl, Mitglied der AG Cannabis in der Medizin, und Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, über Legalisierung von Cannabis reden, dann müssen wir zunächst mal klären, was das überhaupt ist. Frau Müller-Fahl, welche Wirkstoffe stecken in der Hanfpflanze?
Das ist sehr unterschiedlich. Hanf und Hanf ist tatsächlich nicht dasselbe. Es ist zwar eine Pflanze, aber wir kennen ja einerseits den Nutzhanf. Das heißt also, daraus können Sie Seile, Stoffe und andere Produkte herstellen. Und das Charakteristikum von Nutzhanf ist, dass der THC-Gehalt sehr niedrig ist. Da gibt es auch Grenzwerte, die das entsprechend festlegen. Und auf der anderen Seite gibt es den sogenannten Drogenhanf. Und da meint man dann THC-haltige Cannabispflanzen. Die THC-Gehalte können ebenfalls sehr unterschiedlich sein und reichen bis deutlich über 25%. Und THC, das ist die Abkürzung für Tetrahydrocannabinol. THC ist die Substanz in der Cannabispflanze, die dann die entsprechenden psychoaktiven Wirkungen entfaltet, die Freizeitkonsumenten suchen.
Was heißt das?
Der Cannabispflanze, ja, also, sind noch viel, viel mehr Inhaltsstoffe. Das hat man in den letzten Jahren gemerkt. Das konnte man vor Jahrzehnten noch gar nicht analysieren. Man weiß mittlerweile, dass da hunderte, die neueste Zahl, die ich gerade gehört habe, sind 2000 verschiedene Inhaltsstoffe in der Cannabispflanze.
2000?
Davon, ja, das werden immer mehr. Davon sind mehrere hundert Cannabinoide, und unter diesen Cannabinoiden sind eben das THC, was wir eben schon angesprochen haben, die Substanz, die für die psychischen Effekte zuständig ist. Das zweitbekannteste Cannabinoid in der Cannabispflanze ist das CBD, das ist die Abkürzung für Cannabidiol. Und dann gibt es aber zahlreiche weitere Cannabinoide. Und hinzu kommen dann noch viele weitere Pflanzeninhaltsstoffe. Die beiden bekanntesten Gruppen sind hier die Terpene und die Flavonoide.
Psychische Effekte, haben Sie gesagt, werden hervorgerufen durch THC. Welche sind das denn, Herr Reinhardt?
Naja, sind Entspannung, auch Wohlbefinden, Beruhigung, auch zum Teil Glücksgefühle, also sind sehr unterschiedliche Dinge. Es kann, kommt allerdings auch zu Aufmerksamkeitseinschränkungen unter Umständen, kann auch zu Puls- und Blutdruckveränderungen kommen und insofern gibt es eine Reihe von psychischen und auch körperlichen Reaktionen, die stattfinden, die nicht bei jedem Menschen gleich sind, die natürlich auch abhängig sind von Dosis und Menge dessen, was man aufgenommen hat.
Aber Glücksgefühle und Entspannung klingt ja danach rein mit dem Zeug.
Gut, Glücksgefühle und Entspannung hat man bei unterschiedlichen psychoaktiven Drogen. Und deshalb würde man noch nicht sagen rein mit dem Zeug, weil es natürlich gleichzeitig auch durchaus nicht erwünschte Effekte hat, die nicht unbedingt in der psychoaktiven Wirkung zu sehen sind. Wobei man sagen muss, eine Aufmerksamkeitseinschränkung oder eine Einschränkung von Gedächtnis oder von anderen kognitiven Funktionen, die natürlich durch psychoaktive Drogen auch ausgelöst werden, jedenfalls dann, wenn die Dosis zu groß war, sind ja auch nicht wünschenswert und auch nicht förderungswürdig. Also insofern, glaube ich, muss man es dann schon etwas differenzierter betrachten.
Nämlich wie? Also wie gefährlich kann Cannabis auch sein?
Ich glaube, dass man ein bisschen unterscheiden muss. Es gibt sicher Menschen, die in der Lage sind, so wie beim Alkohol auch, in moderatem Umfang Cannabis zu rauchen oder wie auch immer zu sich zu nehmen und diese eben beschriebenen psychoaktiven Wirkungen zu genießen und das vielleicht auch Jahrzehnte können, ohne dass sich Langzeitfolgen entwickeln. Aber es besteht natürlich selbstverständlich das Potenzial, innerhalb dieser Droge, wie bei anderen Drogen eben auch, eine Abhängigkeit zu entwickeln und das dann angewiesen zu sein im Rahmen dieser Abhängigkeit von der Droge. Es gibt da verschiedenste Formen von Abhängigkeit. Es gibt psychische und auch physische Abhängigkeiten auf der einen Seite und dann weiß man auch aus der Forschung, dass der Langfristkonsum, relativ regelmäßige, häufige Konsum, natürlich auch zu dann anderen Veränderungen führt, wie zum Beispiel Gedächtnisleistungsstörungen oder eben auch bei jungen Menschen zu tatsächlichen organischen Veränderungen bis hin zum Auslösen von psychischen Störungen und Erkrankungen, Psychosen im beiderlei Sinne, sowohl im schizophrenen Formkreis wie aber eben auch im manisch-depressiven. Und das sind alles Dinge, die wissenschaftlich nachgewiesen sind, über die eigentlich relativ wenig Zweifel besteht, die man auch beobachten kann, dort, wo Cannabis legalisiert worden ist. Also insofern ist es eben ein sehr differenziertes Feld in der Betrachtung und aus meiner persönlichen Sicht schwierig zu sagen, das kann jetzt freigegeben werden.
Und auch da kommt es wahrscheinlich jetzt auf die Menge an. Also wenn wir jetzt bei den Langzeitfolgen bleiben, wenn ich jetzt jeden Tag einen Keks esse oder jeden Tag eine Tüte rauche, kommt es eben auch auf die Menge an oder ist es egal? Also jeden Tag bedeutet.
Also jeden Tag ist dann schon eine Form von Abusus. Das muss man auf jeden Fall festhalten.
Mhm. Frau Müller-Fahl, Sie setzen ja Hanf oder Cannabis im medizinischen Bereich ein. Wobei hilft dann Cannabis oder wogegen?
Hier gibt es ganz viele Erkrankungen, wo wir annehmen, dass Cannabis hilft. Für die wenigsten ist es im Moment streng wissenschaftlich gesehen bewiesen. Wir haben ein zugelassenes Fertigarzneimittel aus dem Bereich Cannabismedizin für die Behandlung der Spastik bei Multipler Sklerose. Wir haben ein zweites zugelassenes Fertigarzneimittel für die Behandlung von Übelkeit und Erbrechen bei Menschen mit Tumorerkrankungen, die eine Chemotherapie erhalten. Und es gibt weitere als etabliert geltende Indikationen. Das sind die chronischen neuropathischen, die chronischen Tumorschmerzen. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von weiteren Erkrankungen, wo es gute Hinweise auf eine Wirksamkeit cannabisbasierter Medikamente gibt. Dazu zählt zum Beispiel die Appetitsteigerung. Dazu zählen auch psychische Erkrankungen. Ich selber forsche intensiv zum Tourette-Syndrom. Dazu zählen andere Erkrankungen wie chronisch entzündliche Darmerkrankung. Also hier gibt es eine Vielzahl von Störungen, wo wir Hinweise, aber noch keine Beweise für eine Wirksamkeit haben.
Welche Nebenwirkungen hat Cannabis, wenn das also im medizinischen Bereich eingesetzt wird?
Das ist sehr unterschiedlich. Eine cannabisbasierte Therapie ist immer eine sehr individuelle Therapie. Individueller, als wir das von anderen Arzneimitteln kennen, soll heißen, man fängt in der Dosis immer sehr niedrig an und man weiß im Vorhinein nicht genau, wie hoch wird man denn dosieren müssen, weil bei manchen Patienten sind sehr niedrige Dosen wirksam, bei anderen braucht es hohe Dosen und bei diesen sind dann zum Teil auch hohe Dosierungen gut verträglich und nebenwirkungsarm oder frei. Das heißt, hier kann man nicht pauschal antworten, werden, aber sicherlich kann man sagen, die häufigsten Nebenwirkungen, die wir im medizinischen Gebrauch sehen, sind Müdigkeit, Benommenheit, Schwindel, Mundtrockenheit. Also relativ harmlose Nebenwirkungen, auch wenn wir das mal mit anderen Arzneimitteln vergleichen. Mhm. Deswegen gelten Cannabis-Medikamente grundsätzlich als sichere Medikamente und als gut verträgliche Medikamente.
Wird das von den Kassen erstattet?
Das kommt drauf an. Ich hatte ja eben schon genannt, dass es zugelassene Fertigarzneimittel gibt. Hier wird, wie bei allen anderen zugelassenen Fertigarzneimitteln, dann die Kostenübernahme gewährleistet, wenn man in der zugelassenen Indikation behandelt. Hier gibt es keinen Unterschied zu anderen Arzneimitteln. Komplizierter wird es, wenn man im sogenannten Off-Label- oder No-Label-Bereich behandelt, also in nicht zugelassenen Indikationen oder wenn man zur Therapie Cannabis-Extrakte oder Blüten einsetzt. Mhm. Die sind für keine Indikation zugelassen. Und hier haben wir ja seit dem Cannabis-Gesetz 2017 einen sogenannten Genehmigungsvorbehalt. Das heißt, im Einzelfall muss dann immer bei der Krankenkasse vor Therapiebeginn zulasten der Krankenkasse ein Kostenübernahmeantrag gestellt werden.
Ich finde das ganz sachdienlich, wenn wir uns alle dreimal outen. Also ich habe ein einziges Mal an so einer Tüte gezogen, da ist mir total schwindelig geworden. Das war mein Erlebnis. Bei anderen habe ich aber beobachtet, also bei Freundinnen und Freunden, die Kiffe, dass sie Lachanfälle bekamen und dann haben die was Süßes gewollt. Ist das, Herr Dr. Reinach, der normale Verlauf?
Das kann ich überhaupt nicht beurteilen, weil mir definitiv die Erfahrung dazu fehlt. Ich habe einmal während des Studiums in Italien, Padua, nachdem ich aber schon Alkohol getrunken hatte, auch so einer Zigarette, die aber dann Marihuana-Blüten enthielt, ein paar Züge genommen und danach habe ich angefangen zu schielen. Das war das Einzige, was sozusagen dabei feststellbar war für mich. Das war auch der einzige sozusagen Moment. Ich hatte immer sehr großen Respekt vor Substanzen, die, bei denen ich kein Gefühl für Dosis-Wirkungszusammenhang persönlich einschätzen konnte. Also ich würde nie im Leben eine Tablette nehmen, irgendeine psychoaktive Substanz nehmen, von der ich gar nicht weiß, was sie mit mir macht. Mhm. Und das ist natürlich, das ist jetzt bitte nicht misszuverstehen, keine Werbung für den Genuss von Alkohol oder anderen Drogen. Aber es ist natürlich schon so, dass man sagen kann, dass man weiß, ein Bier verträgt man vielleicht ganz gut und beim zweiten, dritten oder vierten, wie auch immer, wird es dann anders. Mhm. Und das wird jemand, der regelmäßig Cannabis zu sich nimmt, wahrscheinlich auch wissen. Das nehme ich jedenfalls mal an. Aber in der Summe finde ich es, muss ich sagen, habe ich wenig Erfahrung, also praktisch keine.
Frau Müller-Fahl, Sie?
Ich habe auch kaum Erfahrung, kaum heißt aber tatsächlich ein ganz klein wenig. Ich habe es aus medizinischer Sicht etwas besser gemacht als Sie offenbar. Ich habe einen Vaporisator benutzt, weil die Inhalation mittels Vaporisator deutlich gesünder ist, weil man dann eben keine verbrannten Pflanzenmaterialien einatmet wie beim Rauchen. Ich habe aber wenig Effekte verspürt und das könnte eben tatsächlich daran liegen, dass ich Cannabis ja nutzen musste aus illegalen Quellen. Ich wusste nicht, was da drin ist. Ah. Und das will ja das Eckpunktepapier nun besser machen, dass ich Cannabis kaufen kann, von dem ich die Inhaltsstoffe kenne und insofern mit ein ganz klein wenig Wissen und Erfahrung, was ich aber ja beim Kauf dann auch erwerben werde, vorhersehen kann, wie die Wirkungen sein werden.
Welche Erfahrungen haben Sie, unsere Hörerinnen und Hörer? Ist Cannabis für Sie vergleichbar mit Alkohol oder Tabak? Sind Sie über Cannabis im Gespräch mit Ihren Kindern, auf deren Schulhöfen eventuell gedealt wird? Vielleicht leisten Sie ja auch Aufklärungsarbeit bei Jugendlichen. Oder aber Sie arbeiten bei der Polizei, deren Einsätze im Bereich Cannabiskriminalität übrigens die Gesellschaft 1 Milliarde Euro im Jahr kosten. Rufen Sie uns an 0800 22 54 22 54 oder schicken Sie uns eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Unser Thema heute: Legalisierung von Cannabis, überfällig oder gefährlich? Deutschlandfunk Kultur im Gespräch über die Pläne der Bundesregierung, den Gebrauch von Cannabis zu legalisieren. Und damit wir wissen, welche Pläne das jetzt im Einzelnen sind, hat Tom Funke die Informationen für uns kurz und kompakt zusammengestellt.
Es sieht vor, dass der Erwerb und Besitz von 20 bis 30 Gramm zum Eigenkonsum legal sein soll. Cannabis und der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol, THC, sollen künftig rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden. Auch der private Eigenanbau wird in begrenztem Umfang erlaubt, allerdings nur geschützt vor dem Zugriff von Kindern und Jugendlichen. Anbau und Verkauf sollen ausschließlich an Volljährige erfolgen und lizenziert und kontrolliert werden. Legal sollen Produkte zum Rauchen oder in Form von Kapseln, Sprays und Tropfen sein. Cannabis zugesetzt in Keksen oder Süßigkeiten, aber zunächst nicht. Ob es für unter 21-jährige Käufer eine THC-Obergrenze geben soll, prüft man noch. Zudem plant die Bundesregierung neben der Umsatzsteuer auf Verkäufer auch mit einer Cannabissteuer. Ziel ist ein Preis, Zitat, welcher dem Schwarzmarktpreis nahe kommt. Die Ampelregierung will auch Präventionsangebote und Frühinterventionsmaßnahmen für konsumierende Jugendliche ausbauen. Auch das steht im Eckpunktepapier.
Ist die Legalisierung von Cannabis jetzt überfällig oder ist sie gefährlich? Darüber möchten wir auch mit Ihnen sprechen. Und Jutta Breitling ruft uns an aus München. Guten Morgen, Frau Breitling.
Guten Morgen, danke, dass Sie mich reinschalten. Ich möchte zunächst mal gleich sagen, dass ich prinzipiell gegen eine strikte Verbieten von irgendetwas bin. Also ich bin für die Legalisierung. Das hat folgenden Grund, weil man ja natürlich jemanden, der etwas nehmen will oder etwas tun will, prinzipiell nicht davon abhalten kann, egal ob das legal ist oder nicht, das ist das eine. Was ich natürlich für besonders wichtig halte, ist Aufklärung. Das finde ich wesentlich wichtiger, als Cannabis zu verbieten, weil wie bei allen Drogen und dazu, das fängt bei mir mit bestimmten Medikamenten an, über Koffein und Alkohol bis hin zu den echt harten Drogen wie Sie wissen, was ich meine, Heroin zum Beispiel,
ja, hätte ich jetzt auch
und
gesagt.
So weiter. Es ist ganz wichtig, dass man besonders schon bei jungen Menschen anfängt, eine ganz intensive Aufklärung zu betreiben. Denn dieses in so ein Use, in so ein Gebrauch von irgendwas zu rutschen, hat ja immer andere Hintergründe. Und es ist ja immer nur wie so eine Art, oh, das habe ich jetzt zur Verfügung oder da bin ich jetzt mal drüber gestolpert und das hat mich irgendwie gut fühlen lassen in irgendeiner Form. Das hat ja andere Ursachen, warum Menschen das überhaupt tun. Also das ist mal das eine. Das andere wurde schon gesagt, auch von der Frau Dr.
Müller-Fahl.
Es ist natürlich wichtig, dass wenn es schon genommen wird, nicht in diesen gemischten Formen genommen wird, dass also eine gewisse Qualitätskontrolle stattfindet. Das kann man auch nur, wenn man es legalisiert und quasi diese Kontrolle übernimmt. Und dann dieser ganze Rattenschwanz, dieser kriminelle Rattenschwanz, der aus dem Illegalen folgt, den kann man vielleicht auch etwas besser ausräumen. Das sind also meine Argumente für die Legalisierung. Jetzt habe ich auch eine private Erfahrung, sage ich mal, damit. Wir haben damals in den USA gelebt und mein Sohn hat, als er 16 Jahre alt war, angefangen, Cannabis zu rauchen. Damals natürlich, ohne dass ich das gemerkt habe zunächst.
In den USA, das war ja kühn.
In den USA, wow. Ja. Aber es wurde dann auch wenige Jahre später, wir haben im Staat Washington gelebt, da ist es ja bereits legal, wurde das dann auch legalisiert und so weiter. Und ich muss sagen, es war damals für mich schockierend, denn ich kannte das aus Deutschland zu dem Zeitpunkt nicht, wie stark dort überhaupt die Drogenabhängigkeit von Jugendlichen ist. Und da hatte ich noch Glück, dass er es bei Cannabis belassen hat. Also das weit größere Problem ist dieses eine Medikament, das kann die Frau Doktor jetzt bestimmt sagen, es fällt mir gerade nicht ein, wie es heißt, was etliche seiner Schulkollegen wirklich abhängig davon waren. Und das ist ein viel größeres Problem in Amerika als Cannabis. Das darf ich aus eigener Erfahrung sagen.
Frau Breitling, wie lange hat Ihr Sohn gekifft?
Er kifft immer noch. Und er ist mittlerweile 30. Also er macht das jetzt seit 14, 15 Jahren. Und es hat aber, mein Punkt, den ich machen möchte, ist, ich glaube, es hat angefangen aus einer gewissen Form von der Self-Medication, dass er sich selbst therapiert hat damit, dass er zum Beispiel solche Sachen hatte wie Nervosität oder vielleicht auch so eine gewisse Form von
ADHS, Aufmerksamkeit.
Genau. Das ist das, was ich annehme. Ja. Er behauptet, das sei nicht der Grund, aber mir scheint es von dem Blick von außen so zu sein, dass es für ihn ein Hilfsmittel war, sich auch zu beruhigen, gewisse Dinge vielleicht besser unter Kontrolle zu bekommen oder besser schlafen zu können und solche Dinge. Auch wenn er heute raucht, raucht er meistens, bevor er schläft.
Ja, Frau Breitling, bevor Herr Reinhardt und Frau Müller-Fahl dazu Stellung nehmen, habe ich noch die Frage, haben Sie an Ihrem Sohn im Laufe der Jahre, die er ja schon kifft, Veränderungen festgestellt?
Also ich habe früher, so habe ich es dann auch gemerkt letztendlich, als er in diesem Alter eben war, habe ich ganz deutlich eine Veränderung in seiner Art, wie er sich benommen hat, bemerkt. Und habe dann irgendwann aufgrund dessen weiter geforscht und festgestellt, dass immer, wenn er gekifft hatte, er in einem wirklich, wie soll ich sagen, er hatte eine andere Art. Er war nicht so, wie er war, als er nüchtern war, sozusagen.
War es denn positiv, eine positivere Art oder aggressiv?
Meiner Empfindung nach war es, er war zum Beispiel teilweise aggressiver, er war natürlich benebelt, das auch, ja, aber er war auch teilweise, wenn er dann wieder davon runterkam, aggressiver. Mhm. Und er war jetzt gerade vor kurzem erst hier und da war er 3 Wochen in Europa und hat überhaupt nichts geraucht und hat aber, muss ich sagen, zu meiner Überraschung, ich habe es ihm dann auch gesagt, war sehr stabil.
Ja.
Und also psychisch auch sehr stabil, hat eben diese Dinge nicht gehabt, dieses Aggressivwerden oder was auch immer. Und ich bin schon auch der Meinung, was die Frau Doktor sagte, dass wenn Teenager damit anfangen, das ganz bestimmt auch verheerende Auswirkungen auf das Bilden des Gehirns und auch anderen Dingen haben kann. Also es ist ein zweischneidiges Schwert.
Ja.
Aber wie gesagt, das Verbieten hilft gar nicht.
Ja. Herr Reinhardt, nun war der Sohn von Frau Breitling Teenager, als er angefangen hat zu kiffen, nämlich 16. Wie hoch ist da das Risiko für Hirnschäden?
Das ist relativ hoch, bei etwa 10% der Betroffenen oder bis 15% der Betroffenen tritt das auf bei regelmäßigem Konsum. Das weiß man. Das ist etwas, was ja für uns einer der wesentlichen Gründe auch dafür ist, zu sagen, man kann es nicht einfach legalisieren. Frau Breitling hat hier eine ganze Reihe von Themen angesprochen, die wert sind, diskutiert zu werden. Also die grundsätzliche Position und Haltung, man muss etwas erlauben, was die Menschen sowieso tun. Das finde ich, Frau Breitling, bitte nehmen Sie mir nicht übel, finde ich schwierig, weil wir tun es ja in vielen anderen Fällen auch nicht. Dann könnten wir ja Heroin und Kokain auch erlauben, als Beispiel, denn das machen auch Menschen, obwohl man es nicht darf und soll und es nicht gut ist für sie. Es gibt viele andere Dinge im Leben. Nehmen wir mal den Straßenverkehr. Wenn ich also sage, wir haben überall 30 Zonen da, wo Kindergärten und Kitas sind und die Menschen fahren aber einfach weiter 70, da kann unsere Reaktion ja nicht sein, die 30 Schilder abzubauen.
Darf ich dazu was sagen?
Ja.
Entschuldigung, dass ich unterbreche.
Gerne.
Das sind 2 verschiedene Dinge. Das eine gefährdet andere. Und wenn ich Marihuana rauche oder auch selbst wenn ich Heroin nehme, dann gefährde ich mich damit und nicht die anderen.
Aber das wenn ich Auto fahre, Frau Müller,
das ist richtig. Das ist richtig. So, genau. Und das würde ich auch. Aber das ist bei Alkohol dasselbe. Und das muss man natürlich auch in irgendeiner Form unter Kontrolle halten. Also ich finde es auch nicht okay, dass man bekifft Auto fährt, weil ich nicht glaube, dass man da wirklich am Straßenverkehr teilnehmen kann.
Ja, es gibt ja auch Studien darüber, aus eben den USA zum Beispiel, dass die Zahl der unter Cannabis stattfindenden Verkehrsunfälle zugenommen hat nach Legalisierung zum Beispiel. Und vielleicht ein Aspekt noch, dann halte ich mir einmal wieder zurück, ist der des Schwarzmarktes. Es ist ja eine Annahme, dass man dann, wenn man das also legalisiert, strukturiert und auch kontrolliert sozusagen auf den Markt gibt, ist eine Annahme, dass dann der Schwarzmarkt ausgetrocknet wird. Und in Kanada konnte man das nicht beobachten. Da hat man beobachtet, dass der Anteil des am Schwarzmarkt erworbenen Cannabis zurückgegangen ist, aber er bleibt bis heute stabil, inzwischen bei etwa 1/3. Und das hat so auch zu tun mit Preisen, das hat auch zu tun mit dann Beimischungen von Drogen, die dann auch tatsächlich gesucht werden. Und insofern glaube ich, ist es ein Irrtum anzunehmen, dass mit der Legalisierung all diese Dinge dann geheilt werden.
Frau Müller-Fahl.
Ja, ich denke in der Tat, dass die Argumente von Frau Breitling sehr klug und richtig sind und würde mich denen auch praktisch ausnahmslos anschließen wollen. Wenn wir vielleicht mal die Ausgangssituation betrachten, wir wünschen uns ja im Umgang mit Drogen einen Gesundheitsschutz und insbesondere einen Jugendschutz der Bevölkerung. Das ist das Ziel von Drogen- und Gesundheitspolitik nach meinem Verständnis. Und nun müssen wir im Falle von Cannabis feststellen, dass das überhaupt gar nicht funktioniert. Die Verbotspolitik hat ganz offenkundig keinen Einfluss auf das Konsumverhalten. Und insofern finde ich es klug und richtig zu sagen, wir müssen irgendwie unsere Strategie ändern, weil die Verbotspolitik führt nicht zu dem, was wir als Ziel haben, dass möglichst wenig Menschen in der Bevölkerung Cannabis einnehmen und dass wir insbesondere einen gut funktionierenden Jugendschutz haben. Und insofern finde ich den Weg der Legalisierung eine gute Idee. Ob das funktioniert, kann keiner sicher vorhersagen. Und deswegen ist ja auch geplant, das wissenschaftlich zu begleiten. Aber ich halte es für eine gute Chance, dass wir hier eine Verbesserung des Gesundheitsschutzes hinbekommen, weil die Cannabisprodukte, die dann abgegeben werden, mit standardisierter Qualität sein werden. Den Jugendschutz werden wir verbessern können, weil wir aufklären können. Mir ist nicht bekannt, dass irgendein Dealer nach einem Ausweis, nach dem Alter fragt und auch gleich ein wenig Gesundheits- und Suchtberatung macht. Und der Punkt von Frau Breitling ist richtig, dass man das mit dem Straßenverkehr oder anderen Verbrechen nicht vergleichen darf, weil die Einnahme von Cannabis ist nach juristischer Sicht ein sogenanntes opferloses Delikt. Das heißt, ich mache etwas, was aber nur mich selber schädigt, und das sollte, glaube ich, tatsächlich in der Entscheidung des Einzelnen sein. Im Hinblick auf andere Drogen, darüber reden wir ja jetzt nicht, dass wir Heroin oder andere Drogen legalisieren wollen, aber ich glaube, dass eine Legalisierung selbst dieser Drogen nicht zu einer Veränderung des Konsummusters führen würde. Ich glaube nicht, dass Menschen anfangen, Heroin zu nehmen, nur wenn es legal wäre. Insofern finde ich die Legalisierung einen richtigen und konsequenten Schritt, weil wir den Gesundheitsschutz und den Jugendschutz gerade verbessern wollen. Und ich glaube, dafür liefert das Eckpunktepapier eine gute Vorlage.
Ich würde gerne noch mal diesen Punkt aufgreifen von Frau Breitling, dass Sie, Frau Breitling, ja auch diese Verhaltensveränderungen festgestellt haben bei Ihrem Sohn. Wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, kifft er seit 16 Jahren und wird auch immer mal wieder aggressiv, wenn er gekifft hat. Wohin, Herr Reinhardt, kann das führen?
Entschuldigung, das stimmt nicht. Also mittlerweile als Erwachsener nicht mehr. Das habe ich nur ganz am Anfang festgestellt, als er damit anfing. Mhm. Darf ich noch einen kleinen Zusatz zu, was Frau Dr. Ja. Müller-Fahl gerade sagte? Sie hat ja auch wieder jetzt auf die Aufklärung hingedeutet. Und ich bin wirklich, es ist ganz, ganz wichtig, das ist eben auch aus meiner persönlichen Erfahrung, dass eine Aufklärung ganz früh schon anfängt. Also wirklich bei Kindern im Grunde schon, dass das so ein Prozess ist über Jahre, der die Kinder beim Großwerden, genauso wie man Rechnen und Schreiben beibringt, den Umgang mit allem, was mich in irgendeiner Form körperlich oder auch geistig, psychisch, seelisch beeinflussen kann, dass man ihnen das beibringt. Wie gesagt, in Amerika ist nicht Marihuana das Problem, sondern Oxycodon. Ja. Das ist ein Medikament, was regelmäßig verschrieben wird dort. Das ist eine riesen Epidemie seit 10, 20 Jahren.
Erklären Sie die sogenannte Opioidkrise in der USA. Oxycodon ist ein Morphinderivat, also ein Abkömmling des Morphins, und wird zur Schmerztherapie verwandt, auch hier in Deutschland bei Tumorkranken und etc. vergleichbaren Erkrankungen. Und in den USA ist das in sehr großem Stil verschrieben worden in den letzten 20 Jahren, mit der Folge, dass es tatsächlich an vielen Stellen eingesetzt wird, wo es gar nicht hingehört, und Abhängigkeiten entstanden sind, zunächst mal durch ärztliche Indikationsstellung, die viel zu weit gefasst worden ist. Ein ganz großes Problem in den USA, das ist völlig richtig. Ich komme nochmal zurück, aber trotzdem auf das Thema Cannabis. Und da muss man sagen, ich respektiere ja und sehr den Ansatz derjenigen, die sagen, die Legalisierung soll zum Schutz erfolgen. Das kann ich nachvollziehen, und dafür würde man vordergründig betrachtet auch sagen, das scheint irgendwie plausibel, aber es scheint nur so. Mhm. Wenn man sich anguckt, was in Colorado oder auch in Kanada passiert ist nach der Legalisierung, dann hat man natürlich nicht einen sprunghaften Anstieg, man hat aber einen Anstieg von Cannabisgebrauch feststellen können. Man kann und konnte auch einen Anstieg von psychischen Störungen, die durch Cannabis ausgelöst worden sind, feststellen, bis heute. Und man kann auch in Colorado nachweisbar einen Anstieg von Verkehrsunfällen unter Cannabis-Einfluss feststellen. Also das alles ist ja kein Hinweis für einen Schutz oder für eine Besserung der Situation. Und ich finde das, was Frau Breitling auch vorhin gesagt hat, im Einstieg, dass Aufklärung und Information eine ganz wichtige Rolle spielen. Und ich glaube, da haben wir sehr viel zu tun. Und da hätten wir große Chancen, etwas, das ist für mich Jugendschutz, das zu tun. Und anzufangen sehr früh damit und Menschen zu erklären, welche Risiken sich mit dem Usus von und dem Gebrauch von Drogen verbinden.
Frau Breitling, ich danke Ihnen sehr für Ihren Erfahrungsbericht. Danke Ihnen für den Appell, mehr aufzuklären. Und am Telefon wartet Regina Ulrich aus Berlin. Guten Morgen, Frau Ulrich.
Ja, guten Morgen. Schön, dass ich gleich rankomme, und schönen Gruß an die ganze Runde und die Gesprächsthemen. Ich bin eine klare Gegner von dieser Legalisierung. Wir haben schon ein großes Legalisierungsproblem mit dem Alkohol, das wir sicher nicht aus der Gesellschaft wieder herausbekommen. Und selbst beim Alkohol ist es so, dass auch die Frühaufklärung, wie auch beim Cannabis, noch viel zu gering ist. Es gab eine Zeit lang dieses sogenannte Flatsaufen, wie es vielleicht immer noch gibt. Und das schädigt ja auch schon sehr stark die Gehirne der Jugendlichen. Jetzt kommt eine andere Droge hinzu, Und man braucht nicht anzunehmen, dass es die Jugendlichen nicht dann besser kriegen, wenn das irgendwelche älteren Leute über 25 ganz legal kaufen können. Dann sagen sie, na, hol mir das mal, dann probiere ich es aus. Und ich glaube nicht, dass wir es dadurch eindämmen, sondern die Hauptprävention für alle Drogen, die es gibt auf dem Markt, ist die Aufklärung und vor allen Dingen auch die Verachtung und die Missachtung durch die Gesellschaft, sodass diejenigen ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn sie es nehmen. Und es geht ja nicht nur die Jugendlichen an, sondern wenn Arbeiter, egal in welchen Berufen, doch eigentlich verantwortliche Arbeit machen und meinen, ach, das macht ja nichts, wenn ich ein bisschen Bekifftes mache. Die Gefahr der Fehler, die unter Einfluss von Drogenmissbrauch, also auch von Haschisch sind riesig. Also ich habe, früher waren es Bauarbeiter, die waren besoffen. Ab und zu trifft man jetzt Bauarbeiter, die sind bekifft. Mhm. Beides ist sehr, sehr unschön. Die Fugen werden falsch. Mhm. Es wird einfach Mist gebaut, im wahrsten Sinne des Wortes.
Sie sprechen aus Erfahrung, Frau Ulrich?
Ja, leider.
Okay. Ich würde gern diesen einen Punkt, Frau Müller-Fahl, aufgreifen, warum noch mehr Drogen ermöglichen. Alkohol und Tabak sind ja schon da. Das ist ein Argument von Frau Ulrich gewesen.
Ja, das ist ein durchaus richtiges Argument, dass man das mit anderen Drogen in Beziehung und Vergleich setzt. Und hier gibt es überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass die aktuell legalen Drogen, sprich Tabak und Alkohol, deutlich gefährlicher sind als Cannabis. Das heißt also, wenn man das von der Gefährlichkeit her beurteilen würde, dann müsste man Alkohol verbieten, wenn man denn denkt, dass die Verbotspolitik einen Sinn hat und Cannabis legalisieren. Alkohol hat ein viel höheres Suchtrisiko. Alkohol hat ein viel höheres Risiko für körperliche und psychische Folgeerkrankungen. Alkohol hat viel höhere ökonomische Kosten, als es durch Cannabis in Deutschland erzeugt werden. Und Alkohol ist potenziell so schädlich, dass in Deutschland mehrere 10.000 Menschen daran versterben, während hingegen durch den Konsum von Cannabis tatsächlich noch niemand verstorben ist. Cannabis ist ein sehr sicheres Medikament bzw. eine sehr sichere Substanz.
Also da sofort widersprechen, wieder medizinisch auch, ja, tut mir schrecklich leid. So sicher finde ich weder THC, noch ist es sicher in Bezug auf die Folgeerscheinung. Natürlich ist es so, dass Alkohol in großen Mengen, diese verschiedenen Suchtstadien, die sind gut bekannt, die sind auch sehr gefährlich, da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu. Aber THC ist auch ein Gift, das den Körper schadet. Das ist nicht so, dass es völlig unschädlich ist. Es gibt legale Abgaben dieser Droge, was ja auch ein Medikament ist, an Menschen mit Schmerzen. Und da ist es auch super. Es gibt auch andere Drogen, die wir ständig als Tabletten abgeben und die in hoher Dosis eine große Gefährdung sind. Also ich glaube, das ist ehrlich kein Argument für THC-Gebrauch als legale Droge.
Frau Müller-Fahl.
Frau Ulrich, da haben Sie mich, glaube ich, missverstanden. Ich habe nicht gesagt, dass Cannabis überhaupt gar keine Nebenwirkungen oder schädlichen Effekte haben kann. Die haben wir ja auch eingangs schon diskutiert, sondern ich habe lediglich gesagt, dass man durch die Einnahme von Cannabis nicht versterben kann. Und das ist eindeutig belegt. Es gibt keine sogenannte LD50, das ist eine für Medikamente berechnete Zahl, wie viele Menschen versterben bei der Einnahme von einer bestimmten Menge. Das hat man für Cannabis mal versucht zu errechnen und das ist nie gelungen, weil sie können Riesenmengen an Cannabis einnehmen. Und es gibt aus den USA Hochrechnungen, die gehen davon aus, dass sie innerhalb von 15 Minuten 750 Kilogramm Cannabis einnehmen müssten, wenn sie denn versterben wollen. Und es gibt tatsächlich keinen einzigen dokumentierten Fall weltweit bisher, wo eindeutig und unstrittig belegt ist, dass jemand Gesundes durch die Einnahme von Cannabis ohne weitere Drogen verstorben ist. Und das ist beim Alkohol grundsätzlich anders und insofern ist das Risiko, durch die Einnahme von Alkohol zu versterben, erheblich höher und überhaupt gar nicht zu vergleichen.
Anderer
Sie
Punkt
hatten gesagt, Sie hatten gesagt, dass Aufklärung wichtig ist und da schließe ich mich Ihnen voll und ganz an. Das haben wir ja schon mehrfach gesagt. Mhm. Aufklärung ist aber, glaube ich, viel besser möglich, wenn eine Droge legal ist. Welcher Schüler wird dann in der Schule im Unterricht sagen, ich nehme Cannabis und würde jetzt gerne mal mit euch über die Risiken sprechen? Das macht ja kein Schüler, weil es eben illegal ist. Und wäre es legal, dann könnte man in der Schule oder auch an anderen Stellen viel offener, ehrlicher mit den Jugendlichen darüber ins Gespräch kommen. Und insofern ist es, glaube ich, unstrittig, dass das zu einer Verbesserung der Aufklärungssituation führt. Es ist ja geplant, Cannabis in Abgabestellen zu verkaufen. Und insofern wollen wir das deutlich besser machen als im Moment mit der Abgabe von Alkohol. Und man kann durchaus überlegen, ob das, wenn es funktioniert, ob das nicht auch ein Modell für Alkohol wäre. Alkohol kaufen wir im Supermarkt, an der Tankstelle, quasi überall. Cannabis soll aber in spezialisierten Abgabestellen mit einer verknüpften Beratung abgegeben werden. Und insofern darf man den Zugang, der dann für Cannabis besteht, sicherlich nicht damit vergleichen, wie es jetzt für Alkohol der Fall ist.
Das sollen, Herr Reinhardt, lizenzierte Abgabestellen sein, also zum Beispiel auch Apotheken, wenn ich das richtig weiß.
Ja, ist auch geplant, es in Apotheken zu tun. Ich komme nochmal zurück auf die relativ harmlose Darstellung des Cannabis von Bündorfer, die ich nicht teile. Es gibt über die Auswirkungen, auch die wirtschaftlichen Auswirkungen des Cannabis-Abusus und seiner Folgen überhaupt gar keine vernünftigen Erhebungen über Alkohol deutlich mehr. Ist überhaupt gar keine Frage. Und es ist auch völlig unsinnig, die eine Droge gegen die andere auszuspielen. Abgesehen davon muss Cannabis ja irgendwie zu sich genommen werden und in allermeisten Fällen geschieht das durchs Rauchen, was wir ja auch nicht fördern wollen. Also aus ärztlicher, medizinischer Sicht ist das drogenfreie Leben anzustreben. Auch ein rauchfreies Leben ist anzustreben. Und die Vorstellung zu sagen, jeder kann mit sich selber tun, was er will, ist zwar unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten richtig, aber unter ethischen Gesichtspunkten für mich nicht unbedingt. Ja, ich trage als Individuum auch eine Verantwortung für mich selbst in der Gesellschaft. Das gehört in dem Zusammenhang auch mal am Rande zumindest erwähnt. Ich will das nicht zu weit ausführen an dieser Stelle. Ich will jetzt noch mal eins sagen zu den Eckpunkten, die wir haben. Ich finde, es bleibt ja dabei, dass ein Besitz von mehr als 20 oder 30 Gramm dann offensichtlich doch noch illegal sein muss. Es bleibt dabei, dass wenn ich 4 Pflanzen kultiviere zu Hause, mehr als 3, auch noch ein illegaler Zustand irgendwie erreicht wird und sanktioniert werden muss. Also ganz legal ist es dann ja nicht. Und insofern, das ist bis jetzt noch gar nicht geklärt, in welchem Zeitraum kann ich mir die 20, 30 Gramm kaufen?
Einmal pro Woche. Die Frage ist ja auch, wer kontrolliert das?
Wer kontrolliert das? Was passiert mit denen? Das hat ja Frau Ulrich eben auch gesagt, die dann, der große Bruder ist 20 und der Kleine ist 16 oder 14 und der sagt, der gib mir mal was ab oder hol mir mal was. Also alles Dinge, die wir doch überhaupt nicht kontrollieren können. Und insofern, glaube ich, ist dieses Eckpunktepapier an vielen Stellen aus meiner Sicht sehr kritisch zu betrachten.
Frau Ulrich, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf aus Berlin. Und wir bleiben in Berlin. Frau Müller-Fahl, ich weiß, dass Sie sich noch melden wollten. Das können Sie auch gleich tun. Ich würde mich aber erstmal gerne verabschieden von Frau Ulrich und gehen zu Henning Batschak in Berlin. Und da haben wir ihn auch schon. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Henning Ratajczak ist mein Name. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ich bin sehr fasziniert vom Zuhören und sage von vornherein, ich bin für die Re-Legalisierung von Hanf. Denn man muss ja auch einfach bedenken, die Pflanze ist ja erst seit 50 Jahren verboten durch den Wahlkampf von Nixon. Aber das nur am Rande. Ich bin selber Vater zweier Pubertiere, sprich 12 und 19. Und aus medizinischen Gründen habe ich vor etwas über 20 Jahren angefangen, mich selbst zu medizinieren, weil ich Asthmatiker bin. Und bei der ganzen Debatte möchte ich mal ein Plädoyer halten für den bewussten Umgang mit Drogen im Allgemeinen. Denn Alkohol zum Beispiel hat seine Vorzüge dadurch, dass wir als Menschheit sesshaft geworden sind, sprich Göbbi Tepeke als Stichwort. Ich möchte mir keinen Spieleabend vorstellen oder auch keinen Filmabend ohne Süßigkeiten, mit einem bewussten Umgang natürlich. Und ganz ehrlich, reden Sie sich mal mit Kaffee trinkenden Menschen, dass die mal 3 Tage oder eine Woche ohne Koffein auskommen sollen, ist halt auch eindeutig. Sprich, es geht mir halt darum, dass sämtliche Substanzen, sämtliche Drogen in einen bewussten Umgang gebracht werden. Ganz bewusst und ganz besonders geht es mir halt um das Argument des Jugendschutzes, weil den finde ich so überstrapaziert, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Gerade beim Thema Hanf. Wir reden ja um Jugendschutz, aber auf der anderen Seite geht es halt darum, wenn man die Leute bewusst aufklärt, wenn man ihnen zeigt, welches Potenzial da ist, dann haben die auch mitunter gar kein Interesse daran. Ich hatte die Frau aus München, die hat es sehr schön dargestellt. Es geht ja auch um das Thema Rebellion. Ne? Ich meine, wenn ich halt das Ganze verteufle und ich sage mal in unserer doch sehr konservativen Gesellschaft, geht es ja vor allem um Steuerung, anstatt die Selbstermächtigung und den Leuten zu sagen, das ist der positive Umgang damit.
Herr Ratajczak, ich muss Sie ganz kurz unterbrechen, weil ich glaube, Sie wollten auf diesen Punkt, auf den ich auch raus möchte, raus. Wie machen Sie das denn mit Ihren beiden Söhnen, 11 und 12 Jahre alt, mit den Pubertieren? Wie klären Sie auf?
Ganz einfach. Also meine Kinder sind 12 und 19. Ach, und ich habe, meine Tochter weiß, die hat mit 12, habe ich der gesagt, also vor 7 Jahren, dazu, ich kiffe. Und bei meinem Sohn habe ich vor 4 Jahren gesagt, du, ich mediziniere mich. Da hat auch bei mir ein Bewusstseinswandel stattgefunden. Und ich habe das ganz normal eingebettet in meinen Tagesablauf. Denn ich muss an 6 von 7 Tagen meine Medizin nehmen. Mhm. Und ich sage deshalb auch ganz bewusst an 6 von 7 Tagen, weil 7 Tage die Woche THC nehmen zu müssen, ist auch kein Spaß. Du musst auch deutlich zu sagen. Ja? Aber der Punkt ist halt der, dass ich halt mit dem ganz bewusst umgehe, also ob jetzt hier Kaffee im Haus steht, ob jetzt hier Alkohol im Haus ist, geraucht wird bei uns nicht, also ich vaporisiere und ich bin auch ein großer Freund der Edibles, weil das einfach eine längere Wirkung hat, aber auch da muss man halt aufgeklärt sein, auch da muss man bewusst Erfahrung gesammelt haben. Wir haben auch unsere, ich sag mal, unsere Putzmittel, unsere Medikamente überall offen stehen und gehen offen damit um und sie haben null Interesse, das auszuprobieren.
Herr Ratajczak, ich würde gerne Frau Müller-Fall, die ja eben auch schon Stellung nehmen wollte, jetzt die Gelegenheit geben, auf Sie zu antworten, Ihnen Antwort zu geben.
Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, Herr Boczjak macht noch mal einen wichtigen Punkt deutlich, dass wir Cannabis einmal als Medikament kennen und auf der anderen Seite als Freizeitkonsumdroge. Ich glaube, diese beiden Bereiche sollte man klar voneinander trennen und nicht miteinander vermischen, auch wenn wir darauf achten müssen, dass die allgemeine Legalisierung nicht zu einer Beeinträchtigung der Verfügbarkeit und des Einsatzes von Cannabis als Medizin kommen. Und einen klugen Punkt hat Herr Boczjak angesprochen und das ist dann wiederum mit Aufklärung verbunden. Cannabis zu rauchen ist keine gute Idee, weil Rauchen immer gesundheitsschädlich ist. Und im Rahmen der Aufklärung könnte man dann zum Beispiel an alle Menschen und besonders auch an Jugendliche die Information geben, dass man einen Vaporisator, also ein Inhalationsgerät benutzen sollte. Man hat damit dieselben Effekte, aber nicht den Nachteil, dass man verbrannte Pflanzenmaterialien einatmet. Und solche Aspekte wird man nur im Rahmen einer Legalisierung transportieren können.
Herr Ratajczak, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf. Herr oder Frau Martins schreibt, ich, ein Kind der späten 50er, kam als Jugendliche auch mit dem Haschisch in Berührung. Es galt als nicht spießig, im Gegensatz zum Bier, Wein etc. Wenn man sieht, welche Schäden und Leid der Alkohol in unserem Land verursacht, sehe ich keinen Grund, hier zu unterscheiden. Wenn Cannabis verboten bleibt, muss Alkohol ebenfalls verboten werden oder aber beides erlauben oder beides verbieten. Und in eine ähnliche Richtung geht die Mail von Britta Granz aus Kiel. Ich frage mich, seit ich eine Jugendliche war, warum es die Diskussion über den Konsum von Hasch als Einstiegsdroge gibt. Solange ist Alkohol legal und für nahezu jede Person in diesem Land frei verfügbar und an jeder Straßenecke zu kaufen gibt. Für mich ist Alkohol die Einstiegsdroge Nummer 1. Sie ist gesellschaftlich anerkannt und steht immer noch hoch im Kurs. Und die Masse an Alkoholabhängigen stellt jede andere Zahl von Drogenabhängigen in den Schatten. Dankeschön für Ihre Mails. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe unter 0800 22 54 22 54. Und gucken jetzt nochmal gemeinsam mit unseren Gästen auf den Marktwert von Cannabis. Der Deutsche Hanfverband schätzt, dass jedes Jahr in Deutschland 200 bis 400 Tonnen Cannabis konsumiert werden. Das entspricht einem Marktwert von mindestens 1,2 Milliarden Euro. Und das meiste davon streicht die organisierte Kriminalität ein. Die Frage ist jetzt, könnten Dealer arbeitslos werden, wenn Cannabis legalisiert wird? Oder könnte der Schwarzmarkt eliminiert werden, wenn der Verkauf in lizenzierten Fachgeschäften stattfindet? Wie ist da Ihre Einschätzung, Frau Müller-Fall?
Ich denke in der Tat, dass das passieren könnte und das ist sicherlich ja auch ein politisches und gesellschaftliches Ziel, den Schwarzmarkt auszutrocknen. Das wird aber nur gelingen, wenn wir die Legalisierung umfassend und klug umsetzen. Das heißt also, hier wird der Preis eine große Rolle spielen. Wenn der Preis in den lizenzierten Abgabestellen deutlich über dem liegt, was am Schwarzmarkt gezahlt werden muss, wird das nicht gut gelingen. Er kann aber sicherlich ein wenig darüber liegen, weil wir bekommen ja in der lizenzierten Abgabestelle Cannabis mit Information, mit hoher Qualität, mit bekanntem THC-Gehalt. Und da glaube ich schon, dass Menschen bereit sein werden, einen etwas höheren Preis zu zahlen. Wenn wir auf den Schwarzmarkt nochmal gucken, dann hat der ja viele erhebliche Risiken. Wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, der Dealer wird nicht nach einem Ausweis, wird nicht nach dem Alter fragen und wird auch nicht noch Informationen geben. Der Dealer bietet gegebenenfalls alternativ oder zusätzlich zum Cannabis andere Drogen an. Heute habe ich leider kein Cannabis, willst du vielleicht mal dies probieren? Das ist ein Risiko, was es in den Abgabestellen nicht geben wird. Mhm. Kaum ein Dealer, kaum ein Straßenkonsument weiß, wie der THC-Gehalt des Cannabises ist. Das wird in den Abgabestellen deklariert und dann kann man selber entscheiden, was möchte ich gerne einnehmen. Und ein weiteres Problem ist, dass Cannabis im Straßenverkauf ja häufig verunreinigt ist. Cannabis wird nach Gewicht verkauft. Das ist schlecht für den Kunden, aber zunächst mal harmlos, wenn da Stöckchen oder Kuhscheiße oder weiß ich was mit untergemischt ist. Aber es kann auch gefährlich werden, weil andere Substanzen damit hineingemischt werden, bis hin zu Pflanzenschutzmitteln, Pestizide, Blei. Manchmal wird das auch mit Haarspray besprüht, damit es wieder frischer und besser aussieht. Also alles Dinge, die man ungern in seine Lunge einatmen möchte. Und hier ist es sicherlich ein Beitrag zum Gesundheitsschutz, wenn ich Cannabis kaufe, wenn ich dann weiß, das hat eine gute Qualität.
Also durch die Freigabe könnte dann die Qualität verbessert werden.
Das wird ganz sicher so sein, weil es wird ja Qualitätskontrollen geben. Die werden wahrscheinlich nicht ganz so hoch sein wie beim medizinischen Cannabis, aber das ist ja vorgesehen, dass es Qualitätskontrollen gibt. Und das ist im Sinne des Verbraucherschutzes natürlich richtig. Was der Handverband angesprochen hat mit den Kosten, das ist natürlich auch ein interessanter, ich würde mal sagen, Nebenaspekt, weil das Geld, was im Moment die organisierte Kriminalität einstreicht, das könnte natürlich der Staat verdienen. Es ist ja auch geplant, Steuern zu erheben. Es ist geplant, was ich einen sehr klugen Gedanken finde, diese Cannabissteuer abhängig zu machen vom THC-Gehalt, sodass also je mehr Steuern man zahlen muss, desto höher der THC-Gehalt. Das finde ich eine sehr kluge Kopplung.
Herr Reinhardt. Ja, ich finde, das ist richtig und auch vernünftig zu sagen, durch kontrollierten Anbau, überprüften Anbau, kontrollierte Abgabe etc. wird man die Dinge, die Frau Müller-Fahl richtigerweise dargestellt hat, vermeiden können, aber nur bis zu einem gewissen Umfang. Und es gibt dazu auch Daten und Erfahrungen, die müssen wir nicht alle selber machen, die können wir uns anschauen. Und es gibt in Kanada den National Cannabis Survey, der sozusagen seit der Legalisierung des Cannabis in Kanada 2018 das beobachtet, was dort passiert. Und im Jahr 2018, im Moment der Legalisierung des Cannabis, waren 51% des gekauften Cannabis auf dem Schwarzmarkt gekauft. Das ist abgesunken, ja, aber es sind jetzt immer noch 35%. Und diese 35% sind seit langer Zeit relativ stabil. Da ändert sich im Moment wenig daran. Und insofern zeigt, und da gelten in dem Bereich alle die Probleme, die Frau Müller-Fahl gerade beschrieben hat. Die sind nach wie vor koexistent, zusätzlich zu dem legal erworbenen. Und insofern, glaube ich, ist es ein frommer Wunsch zu denken, dass man das auf diese Weise erreichen kann. Ich glaube, die Realität sieht dann anders aus, wie man eben an diesen Beispielen sehen und ablesen kann. Und ich frage mich, warum wir diese Erfahrungen, die existieren, einfach nicht wahrnehmen und insofern nochmal drüber nachdenken, ob das alles richtig ist, was wir jetzt planen, sondern wir tun es sehenden Auges. Und das, muss ich wirklich sagen, finde ich problematisch.
Ja, wenn wir nicht auf Kanada gucken, sondern auf Portugal, da gilt der Besitz und Konsum weicher und harter Drogen wie Cannabis nur als Ordnungswidrigkeit. Drogenabhängige werden da auch nicht wie Kriminelle gesehen, sondern wie Kranke. Und seit dieses liberale Drogengesetz eingeführt wurde, haben die Polizei und die Justiz mehr Kapazitäten, den großen Drogendeals nachzugehen. Also,
Portugal ist das einzige Land, von denen die beobachtet werden, wo man sagen kann, da sind tatsächlich im Wesentlichen positive Erfahrungen gesammelt worden. Das stimmt. Aber in Colorado, in Uruguay, in Kanada, an vielen anderen Stellen, in denen man die Beobachtung alle angestellt hat, verhält es sich anders. Und da ist die Mehrzahl der Betrachtungen sind negativ oder zumindest nicht so positiv, wie wir uns das wünschen und vorstellen und annehmen. Ausnahme Portugal. Mhm.
Klaus Fischer ruft uns an, sondern Jan Henrichsen. Zu Klaus Fischer kommen wir gleich. Jan Henrichsen aus Garding. Schönen guten Morgen, Herr Henrichsen.
Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank, dass ich zu Wort kommen darf. Das, was ich sagen möchte, das passt eigentlich jetzt im Moment an den Punkt der Diskussion, wo Sie gerade sind, nicht so rein. Also der amerikanische Physiker und Nobelpreisträger Richard Feynman, das war ein unheimlich neugieriger Mensch. Und er hat sich in seinen Memoiren zu Drogen, also wenn ich das richtig erinnere, so ungefähr so geäußert, dass er gern damit experimentieren würde, aber angesichts der möglichen oder unwägbaren Folgen lieber Abstand davon nimmt, weil er viel zu gern denken würde und diese Fähigkeit und die Möglichkeit nicht riskieren möchte. Und mein Punkt ist, dass in der Diskussion die Frage zu wenig beachtet wird, warum offensichtlich immer mehr Menschen das Bedürfnis haben, sich zu betäuben, also der Realität zu entfliehen, sich abzuschießen. Und die Krankheitszahlen zu psychischen Erkrankungen sind auch erschreckend, also Burnout und diese. Also die Frage ist diese Lebenswirklichkeit in unserer freiheitlichen Demokratie so deprimierend, dass man sich betäuben muss? Und ein Philosoph aus Ihrem Programm, Herr Eilenberger, der hat mal gemeint, also dass Menschen, die sich über die Wahnbedingungen ihres Weltbildes, ihrer Lebenswirklichkeit, ihrer Orientierung nicht im Klaren sind, nicht wirklich frei entscheiden können und auch nicht wirklich mündig sind.
Und da würden Sie sagen, Herr Hinrichsen, das Problem, sich abzuschießen oder das Problem mit dem Leben nicht fertig zu kommen, das löst weder eine Legalisierung noch ein Verbot.
Ja, genau, weil wir nicht wirklich erwachsen sind. Also im 1. Korinther steht schon, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und nicht alles ist nützlich. Das heißt, Aufklärung, Bildung, dass wir uns, also wenn wir unsere Kinder zu mündigen Menschen erziehen, dass sie dann sagen, ja, ich entscheide mich bewusst dafür, ich möchte das ausprobieren, aber die Wirklichkeit oder die Realität oder die Natur oder wie auch immer, das Leben ist so schön, das braucht es nicht.
Mhm. Herr Reinhardt.
Ja, das finde ich einen sehr nachdenkenswerten und würdigen Aspekt, den Hinrichsen benennt. Und trotzdem weiß man, dass Menschen zu allen Zeiten und übrigens nicht nur Menschen, sondern auch Tiere nach psychoaktiven Substanzen durchaus suchen, sie finden, sie benutzen. Also offensichtlich gehört die sozusagen psychische Alteration, die durch eine Substanz entsteht, irgendwie auch zumindest in Teilen zum Leben dazu. Das ist ein sehr weites Feld Diskussion, das ist überhaupt gar keine Frage. Trotzdem ist die Auseinandersetzung, so wie Hinrichsen sie einstiehlt, richtig an dieser Stelle. Ja, es bedarf einer Reflexion dazu und es bedarf einer kritischen Reflexion dazu. Und ich finde, wenn wir feststellen können in einer Gesellschaft, dass der Hang zu Drogen hin zunimmt, Drogenkonsum im weitesten Sinne, Legalisierung von Drogen ein großes Thema wird, dann muss sich diese Gesellschaft fragen, sind die Lebensbedingungen, die in ihr herrschen, tatsächlich angemessen? Und es gibt ja viele Formen, sich zu euphorisieren. Ja, wir haben das Endorphinsystem im Gehirn und das hat auch endogene Prozesse, die dort stattfinden. Ich kann mich durch eine gute Tat, durch ein Erfolgserlebnis, was ich mir selbst verschaffen kann.
Durch Schokolade.
Ja, auch durch Schokolade. Auch das, wobei, dann sind wir schon wieder fast in Anführungszeichen bei der Droge. Nein, ich meine aber auch zum Beispiel durch eine sportliche Leistung, durch eine intellektuelle Leistung, durch etwas, was mir gelungen ist, was ein Problem für mich war oder eine Herausforderung, eine Überwindung einer Herausforderung, sind ja Dinge, die einen genauso euphorisieren können und Lebensgefühl und Lebensempfinden auslösen können. Und ich finde, das mal zu thematisieren in dem Kontext sehr wertvoll.
Frau Müller-Fall, thematisieren Sie das auch mit Ihren Patientinnen und Patienten, was Herr Hinrichsen gerade angesprochen hat?
Das ist ja eine ganz andere Sichtweise. Ja. Das heißt, mit Patientinnen und Patienten geht es ja darum, Krankheiten zu mindern, Krankheitssymptome zu mindern. Da gucken wir natürlich auch immer auf mögliche Nebenwirkungen, aber die Ausgangslage ist ja eine ganz andere.
Aber Sie gucken auch auf die Ursache, oder?
Wir gucken auch auf die Ursache, das ist richtig, aber es ist ja letztlich so, dass für keine psychische Erkrankung die Ursache bekannt ist. Und ich glaube, man hilft einem Patienten wenig weiter, wenn er eine schwere Depression hat und nun spekulieren wir darum, ob der Krieg in der Ukraine oder irgendwas anderes diese Depressionen verursacht, sondern wir werden ihm ja helfen wollen, Symptome mindern und Therapie anbieten. Also ich glaube, hier müssen wir unterscheiden zwischen einmal dem medizinischen Einsatz, der eine ganz andere Motivation hat, wo man ja auch andere Risiken gegebenenfalls in Kauf nimmt. Bei jedem Arzneimittel haben Sie ein bestimmtes Risiko, gucken Sie den Beipackzettel an, was da alles draufsteht, und auf der anderen Seite den Freizeitkonsum. Ich glaube, das darf man nicht miteinander vermischen. Ich stimme aber Herrn Hinrichsen zu, dass man durchaus philosophische, globalere Überlegungen anstellen sollte. Richtig ist aber, was Herr Reinhardt sagt, es hat noch nie eine drogenfreie Gesellschaft gegeben, und hier müssen wir, glaube ich, mit den Füßen so so ein bisschen in der Realität bleiben. Die gesündeste Gesellschaft wäre ja eine Gesellschaft, die gar keine Drogen einnimmt, die jeden Tag Sport macht, die sich vernünftig und gesund ernährt, die nicht übergewichtig ist und, und. Das ist aber eine Illusion. Das heißt also, Menschen werden immer unvernünftige Dinge tun. Das wird man nicht verhindern können und vielleicht auch nicht wollen, weil jeder ja für sich selber auch entscheiden darf. Und insofern ist eine drogenfreie Gesellschaft eine Illusion. Die Frage ist ja auch, ob das gesündeste Leben tatsächlich das beste Leben ist. Und was wir nur tun können, und darum geht es ja hier im Kern mit dem Eckpunktepapier, wir wollen, dass Menschen vernünftig mit Drogen umgehen. Und niemand wird behaupten, dass ein Glas Wein am Wochenende einen großen Gesundheitsschaden auslöst. Und genauso wird niemand behaupten können und wollen, dass, wenn ich gelegentlich mal Cannabis inhaliere, dass das einen Gesundheitsschaden auslöst.
Herr Reinhardt nickt. Herr Henrichsen, ganz herzlichen Dank für diesen neuen Aspekt, den Sie mit eingebracht haben in die Sendung. Dankeschön nach Garding. Und jetzt gehen wir zu Klaus Fischer in Berlin. Guten Morgen, Herr Fischer.
Guten Morgen. Vielen Dank, dass ich zugeschaltet wurde. Also, ich möchte kurz berichten, meine persönlichen Erfahrungen mit Cannabis waren sehr negativ. Als Jugendlicher, ich bin jetzt Rentner, 67 Jahre alt, also vor 50 Jahren, in den frühen 1970er Jahren, da war ich 15, 16, 17 und habe, wie viele in meiner Generation, angefangen, Haschisch zu rauchen. Am Anfang genau so ein Konsum, einmal in der Woche, das tut ja niemandem weh. Das Ende vom Lied war, nach mehreren Jahren Konsum, ungefähr 4 Jahre, war ich an dem Punkt, dass ich 10, 12 Joints am Tag geraucht habe und dann in eine tiefe, sehr tiefe, schlimme Depression geraten bin. Ich sage nicht, dass Cannabis die Depression verursacht hat. Die Depression ist wahrscheinlich schon da gewesen, aber Cannabis hat diese Depression massiv verstärkt, dass ich mir keinen anderen Rat wusste und habe mich selbst eingewiesen in eine psychiatrische Klinik. Und dort ist es mir dann gelungen, mit dem Cannabiskonsum bis heute aufzuhören. Deswegen bin ich auch zwiegespalten, was diese anstehende Legalisierung anbelangt, weil auf der einen Seite, klar, finde ich es auch nicht richtig, dass der Konsum von Cannabis kriminalisiert wird. Aber auf der anderen Seite würde die Legalisierung, würde sich das Problem des Drogenkonsums, was mein Vorgänger schon angesprochen hat, nur verlagern. Ich verweise auf Kalifornien. Dort gibt es Legalisierung. Das hat dazu geführt, dass es dort eine legale, massive kapitalistische Cannabisproduktion gibt. Riesige Plantagen von Firmenbetrieben, die dann damit Headshops beliefern mit Kaugummis, mit Cannabis, Gummibärchen und Keksen, aber auch Medizin. Und deswegen glaube ich auch, ist es ein bisschen naiv, da stimme ich dem Herrn von der Bundesärztekammer zu, ist es ein bisschen naiv oder ein frommer Wunsch zu sagen, bei Legalisierung würde der illegale Verkauf von Cannabis einbrechen. Da braucht man nur nach Holland zu gucken, was ist dort passiert durch die Coffeeshops. Der illegale Konsum ist zurückgegangen, aber dafür ist der Kokainkonsum angestiegen. Das heißt, wir leben nun mal im Kapitalismus, es geht um Geld verdienen und dann tut der Dealer kein Haschisch mehr anbieten, sondern sagt beim nächsten Treffen, hier probier mal Koks und dann wird alles nur noch schlimmer.
Gut, dass Sie auch nochmal die Niederlande angesprochen haben. Also an den Niederlanden sieht man sicherlich auch nochmal, was rechtliche Grauzonen zur Folge haben können. Also da ist ja der Anbau von Hanf oder härteren Drogen offiziell verboten, aber der Konsum und Verkauf von Cannabis in den Coffeeshops wird geduldet. Und das hat nun wirklich dazu geführt, sagen zumindest Kritiker, dass die Niederlande zu einem Operationszentrum der Drogenbarone geworden sind. Frau Müller-Fahl, ich würde Sie gerne Stellung nehmen lassen zu dem, was Herr Fischer erzählt hat, auch nochmal zu seiner Depression. Das ist ja sicherlich alles sehr individuell, wie Cannabis auf jeden von uns wirkt, aber wie häufig passiert das mit Depressionen? Kann man also, dass die eine Folge sind, kann man das sagen?
Zunächst danke, herzlichen Herr Dank, Herr Fischer, dass Sie so offen über Ihre Geschichte gesprochen haben. Zunächst erstmal zeigt das ja sehr klar, dass die Verbotspolitik, die ja auch damals in Ihrer Jugend geherrscht hat, nicht verhindert hat, dass Sie Cannabis dann am Ende in so großen Mengen eingenommen haben. Und das ist ja gerade das Ziel, was die Politik verfolgt, dass Menschen eben nicht mehr in diese Situation kommen, in der sie damals waren. Und nun kann man trefflich die Frage stellen, ob eine Legalisierung, wie sie geplant ist, das hätte vielleicht verhindern können. Denn wenn man mal das Szenario weiterschreibt, es hätte Ihnen damals passieren können, dass Sie mit dem Cannabiskonsum erwischt worden wären. Es hätte sein können, dass Sie dafür bestraft worden wären. Es hätte sein können, im schlimmsten Fall, dass Sie in Haft gekommen wären und Ihre ganze berufliche Karriere wäre wegen des Besitzes und der Einnahme von Cannabis ganz anders verlaufen, als das jetzt der Fall war. Das heißt also, eine Entkriminalisierung und eine Legalisierung macht aus Menschen wie Sie, die empfunden haben, ich bin krank, ich brauche Hilfe, Straftäter. Und die so war es damals und die Legalisierung würde jetzt dazu führen, dass sie Hilfe bekommen und eben nicht mehr bestraft werden. Inwieweit jetzt die Depression Folge oder Ursache des Cannabiskonsums war, das kann man im Einzelfall immer nicht bewerten. Mhm. Es gibt aber keine Hinweise, dass Cannabis das Auftreten von Depressionen grundsätzlich befördert. Das ist sicherlich eine Fehlannahme.
Herr Rainer.
Und vielleicht noch mal zum Beispiel Holland, was Sie angebracht hatten. Holland ist, glaube ich, kein gutes Vorbild. Holland hat nämlich gerade keine Legalisierung, sondern eine Entkriminalisierung geschaffen. Und hier wollen wir einen Schritt weiter gehen, um die Fehler, die in Holland begangen worden sind, nicht zu wiederholen.
Ich würde mal sagen, dass man mit, im Zusammenhang mit der Entkriminalisierung durchaus auch anders umgehen kann als die Holländer, aber eben auch anders als vorgesehen ist in unserem Legalisierungskonzept. Ich glaube, dass es klug und vernünftig ist, Besitz und Gebrauch von kleinen Mengen als Genussgebrauch zu entkriminalisieren, indem man das aus dem Betäubungsmittelrecht entsprechend rausnimmt, aber vielleicht so eine Ordnungswidrigkeit zu machen, die sozusagen, wenn man dann in Anführungszeichen erwischt wird, auch mit einer Beratungsauflage verbunden ist und auch einem vielleicht suchtherapeutischen
Angebot. Aber nur mit einer Beratungsauflage und nicht mit einer Strafe, mit einem Strafgeld.
So ist es, genau so. Oder auch mit einem kleinen Strafgeld, wie auch immer, aber zumindest nicht zu einer Vorstrafe oder zu einer Kriminalisierung führt. Das ist ja noch ein Unterschied, eine Ordnungswidrigkeit und eine Straftat sind ja zwei grundsätzlich ganz unterschiedliche sozusagen Rechtskreise. Und darum, glaube ich, darüber sollte man sich tatsächlich Gedanken machen. Das haben auch wir als Ärzteschaft so diskutiert und als richtig angesehen. Was die Folgen des Cannabis-Abuses oder Gebrauchs angeht, im Hinblick auf die Entwicklung von psychischen Erkrankungen, würde ich sagen, ich glaube im Zusammenhang mit der Depression nicht unbedingt, mit psychotischen Episoden, ja, da gibt es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Cannabis und dem Auftreten von Psychosen, das muss man ganz klar sagen. Und da ist dann auch nicht immer klar, was ist Ursache und Wirkung, aber man Menschen, die grundsätzlich ein erhöhtes psychotisches Risiko haben, vielleicht genetisch oder aus anderen Gründen mitgebracht, erkranken dann häufiger als andere. Und das ist eindeutig. Und insofern, glaube ich, muss man sich darüber Gedanken machen.
Herr Fischer, vielen herzlichen Dank für Ihren sehr offenen Erfahrungsbericht hier bei Deutschlandfunk Kultur. Legalisierung von Cannabis ist unser Thema. Überfällig oder gefährlich, fragen wir uns heute. Und Friedrich Schäffner ruft uns an aus Trier. Guten Morgen, Herr Schäffner.
Guten Morgen. Vielen Dank, dass ich es doch noch geschafft habe. Ich wollte noch mal ein Thema Kosten aufgreifen. Also ich bin leidgeprüfter Vater eines seit mittlerweile 30-jährigen jungen Mannes, der seit frühester Kindheit an ADHS leidet. Und nachdem wir also alle legalisierten Drogen zur Therapie von ADHS durchprobiert haben, die alle nicht länger als 4 bis 6 Wochen gebracht haben an Wirkung, Ritalin, Amphetamin, Concerta, Stratera, ich kann sie alle herbeten, okay. Ist der junge Mann, als er dann älter wurde, sagen wir mal, auf Cannabis gekommen, was ihm dann auch, sagen wir mal, in die Straffälligkeit getrieben hat. Aber das nur ganz nebenbei. Der Punkt ist, wir haben dann festgestellt, dass er also auch wirklich das aus medizinischer Sicht braucht. Das ist von mehreren Experten, unter anderem auch von Frau Müller-Fahl, so dokumentiert worden. Die Krankenkasse hat das leider abgelehnt, weil die Leitlinien dem entgegenstehen und der medizinische Dienst der Krankenkassen hat das also so. Jetzt war halt eben die Sache die, es musste rezeptiert werden und der Konsum er braucht etwa mit Vaporisator 40 Gramm pro Monat. Das ist eine schöne Sache, wenn Sie die dann selbst bezahlen müssen. Selbst bei günstigen Apotheken kostet das so circa 500 Euro. Und die muss ich gewissermaßen erbringen, weil er selbst quasi nicht arbeitsfähig ist. Er wird jetzt auch langsam in die Rente ausgesteuert. Und das ist halt eben so das Problem, wo ich dann sage, das geht jetzt mal gerade schwer ins Geld. Ich erhoffe mir, sagen wir mal, dass da wenn das legalisiert wird, was ich also sehr befürworte, weil es ist wirklich so, dass die wohltuende Wirkung, die Aggressivität, das ganze Verhalten deutlich besser wird, und zwar linear, also kontinuierlich. Dadurch vielleicht durch die Legalisierung auch die Preise andere werden und das Ganze bezahlt wird. Denn sagen wir mal, selbst wenn das alles legalisiert ist, ja, man ein Rezept kriegt, die Kosten, die da auf einen zukommen, die werden ja von der Krankenkasse nur in seltenen Fällen getragen. Mhm. Und da finde ich auch beispielsweise gut, dass das Züchten von einigen Pflänzchen, sagen wir mal, in meinem Nachbarland Luxemburg sind 4 Pflanzen erlaubt, ja, dass das halt eben um sich greifen. Deswegen kann ich nur hoffen, dass dieses Gesetz durchkommt.
Ja, Frau Müller-Fall, das ist auch nochmal eine interessante Frage, wenn ich selbst das Pflänzchen pflanze, von dem Herr Schäffner spricht. Also wenn ich 3 Pflanzen haben darf, wie sicher kann ich sein, dass das dann auch wieder beste Qualität ist?
Ja, das Thema Eigenanbau ist ja intensiv diskutiert worden, als es jetzt um dieses Eckpunktepapier ging. Ich fand es konsequent und richtig, den Eigenanbau mit in das Eckpunktepapier aufzunehmen. Denn wenn man legalisiert, kann man schwerlich verbieten, dass man zu Hause selber eine Pflanze anbauen möchte. Das werden nach meiner festen Überzeugung nur sehr wenige Menschen tun, weil so trivial ist der Anbau von Cannabis zu Hause nicht. Aber ja, wenn man das dann ohne irgendwelche Zusatzstoffe zu Hause anbaut, dann wird man eine gute Qualität haben, was jetzt Verunreinigungen angeht. Nur wenige Menschen werden, glaube ich, wissen, wie dann tatsächlich der THC-Gehalt ist. Von daher würde ich immer sagen, das ist die zweitbeste Lösung. Die beste Lösung ist sicherlich, wenn es um medizinische Anwendungen geht, wenn A, diese Therapie ärztlich begleitet wird und wenn B, Cannabis mit hohem Standard, guter Qualität und bekannten THC und Konzentration anderer Cannabinoide in der Apotheke abgegeben wird. Und das, was Herr Schäffner ansprach, sind nochmal 2 weitere wichtige Aspekte. Zum einen hat er ja über seinen Sohn berichtet, der, wenn ich es richtig verstanden habe, mehr oder minder durch Zufall darauf gestoßen ist, dass bei ihm Cannabis hilft, weil er eben mal gekifft hat. Und das wird sicherlich eine Entwicklung sein, die wir in Deutschland beobachten werden. Wir haben ja viele Menschen mit chronischen, schweren Erkrankungen. Und wenn jetzt manche wegen der Legalisierung vielleicht sagen, ach, ich probiere das mal aus, dann werden vielleicht manche Personen feststellen, das hilft ja gegen meine Erkrankung, das wusste ich ja gar nicht. Das könnte dazu führen, dass die Nachfrage nach medizinischem Cannabis steigt. Und wir müssen aufpassen, dass wir diese Menschen und auch jetzt schon ärztlich behandelte Patienten nicht wegen der Legalisierung in die Selbsttherapie treiben. Es war ja eben schon angesprochen worden, dass die Kosten für Cannabis in der Apotheke hoch sind, dass die Krankenkassen häufig die Kostenübernahme ablehnen. Und es wäre in meinen Augen fatal, wenn diese Menschen dann, das sind ja Patienten, die ärztlich behandelt werden sollten. Wenn diese Patienten dann ausweichen auf diese lizenzierten Abgabestellen und dort dann Cannabis-Selbsttherapien durchführen, das ist, glaube ich, keine gute Entwicklung.
Kann Herr Schäffner denn darauf hoffen, dass die 500 Euro, die er jedes Mal bezahlen muss, irgendwann von der Kasse übernommen werden?
Aktuell glaube ich nein, weil bei der Diagnose ADHS ist die Datenlage tatsächlich schlecht. Und deswegen übernehmen die Krankenkassen häufig in dieser Indikation die Kosten nicht. Das ist ja der Grund, warum viele Verbände dafür plädieren, dass dieser sogenannte Genehmigungsvorbehalt gekippt wird. Was heißt das? Momentan darf eben nicht der Arzt oder die Ärztin entscheiden, welches ist die beste Therapie für meinen Patienten, die dann auch von der Krankenkasse bezahlt wird, sondern das ist tatsächlich die Krankenkasse, Krankenkasse unter Beratung durch den medizinischen Dienst und der Gutachter dort ist de facto am Ende des Tages derjenige, der aktuell über Behandlung mit Cannabis entscheidet, ja oder nein. Und das ist, glaube ich, immer falsch, weil die Indikationsstellung gehört nicht in die Hand der Krankenkasse, sondern in die Hand des behandelnden Arztes oder der behandelnden Ärztin.
Herr Schäffner, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf aus Trier. Und in Burg Steinfurt wartet Gerd Greiving. Guten Morgen, Herr Greiving.
Guten Morgen.
Grüße Sie. Wie sind Ihre Erfahrungen?
Also ich bin Nervenarzt, arbeite im Grenzbereich zu den Niederlanden in einer Ambulanz und habe dort täglich eigentlich mit Menschen zu tun, die entweder Cannabis-Folgeerscheinungen erkrankt sind oder auch halt Cannabis-Anfragen zur Behandlung von Krankheiten. Ich möchte eigentlich zu zwei, drei wesentlichen Punkten Stellung nehmen. Das eine ist erstmal Cannabis in Bezug zum Lifestyle, was immer häufiger wird. Das bedeutet, Menschen möchten oder kommen zu mir, weil sie Probleme haben im Kontakt mit Kokain und Cannabis. Da wird Kokain eingesetzt, um am Tag Leistung zu erbringen und abends Cannabis genommen, um wieder runterzukommen, was dann zunehmend dann auch zu einer Destabilisierung, vor allen Dingen in sozialen Beziehungen führt.
Das ist übrigens auch in der Ärzteschaft verbreitet, ne?
Auch. Also man weiß ja, dass Ärzte, Pflegeberufe, Apotheker durchaus insbesondere zum stofflichen Missbrauch neigen, dass da auch viel da ist. Das zweite ist halt das auch schon angesprochene Problem Cannabis und Psychose. Der nächste Coffeeshop ist von meinem Büro aus etwa 1,5 Kilometer entfernt. Der Ort, in dem ich arbeite, da ist es gerade auch in der Jugend häufig, also wesentlich häufiger als in den Kliniken, wo ich früher gearbeitet habe, in Münster zum Beispiel, dass einfach der Zugang zum Cannabis auch für Jugendliche sehr viel leichter ist und daher der Anteil an jungen Menschen, die Cannabis konsumieren, wesentlich höher ist. Das Erschreckende in Richtung Psychose ist, wir wissen halt, Cannabis kann bis zum 23. bis 25. Lebensjahr die Hirnentwicklung stören und das Risiko insbesondere für schizophrene Psychosen deutlich erhöhen. Ich habe einen erheblich, im Vergleich zu zum Beispiel meiner Tätigkeit in Münster, erheblich höheren Anteil an 20-, 23-Jährigen, die schon in der Frühberentung sind, weil sie chronisch schizophren sind. Also das ist nicht zu vernachlässigen und da sehe ich auch das Problem der Legalisierung. Mhm. Wer 18 ist, der lässt sich ungern vorschreiben, dass er bis 23 oder 25 warten muss.
Dritter Punkt?
Dritter Punkt wäre Cannabis-Depression. Da gibt es dann zum einen das Thema mit jungen Menschen. Ich erlebe halt dort eben gerade durch diesen häufigen Cannabiskonsum, dass immer mehr Menschen, auch junge Menschen im Übergang zwischen Schule und Berufsleben darin feststecken, sozusagen den Sprung, den perfekten Sprung in den idealen Job zu schaffen und diesen Druck nicht aushalten und über Cannabis regelrecht den Kontakt zum sozialen Leben verlieren. Ja. Das bedeutet also nicht mehr den Anschluss finden mit dem Beruf, mit der Ausbildung.
Ja.
Das kann so weit gehen, dass das Sozialamt anspricht, wir wollen dem jungen Mann oder müssen dem jungen Mann das Wohngeld kürzen, weil er einfach nicht aktiv wird. Das heißt, der Übergang bis auf die Straße ist da.
Ja, Herr Greiving, ich finde, also diesen Praxisbericht, den Sie uns da liefern, der ist unglaublich wichtig. Und ich würde gerne einen Punkt vertiefen mit Herrn Reinhardt und dann Frau Müller-Fall die Gelegenheit geben, Stellung zu nehmen. Ich würde diesen einen Punkt nochmal Hirnschäden. Also wie gefährlich ist Cannabis für Kinder und Jugendliche, Herr Reinhardt? Was kann da passieren?
Also der regelmäßige, oder andersherum, die Reifung und Ausbildung des Gehirns ist nicht mit dem 18. Lebensjahr abgeschlossen, sondern geht bis weit ins 20. Lebensjahr oder zweite Lebensdekade hinein. Und oder dritte ist es dann ja eigentlich, die dritte Dekade. Und das ist individuell etwas unterschiedlich und das hat zu tun damit, dass Verknüpfungen im Gehirn noch zusätzlich entstehen, auch durch Benutzen des Hirns in allen mannigfaltigsten Funktionen, die es gibt. Und das wird beeinträchtigt durch regelmäßigen Konsum von Cannabis. bis hin zur Tatsache, dass Menschen, die also sehr regelmäßig in diesem Lebensalter Cannabis zu sich nehmen, Defizite haben, auch in kognitiven Leistungen, also Denkleistungen, in der Aufmerksamkeit, beim Problemlösen, auch die sozusagen die inhärente Aktivität, die intrinsische Motivation dieser Menschen, etwas zu unternehmen, machen zu tun, ist häufig eingeschränkt. Und es ist auch bildgebend darstellbar. Es gibt also Verfahren, bei denen man bei Langzeitkonsumenten gesehen hat, dass das Gehirn in seiner Arbeitsweise und sich seinem Aufbau verändert. Und es ist...
Also die sind da noch antriebslos.
Sind häufig antriebslos, ja. Das Herr Greiving gerade beschrieben hat. Die kommen einfach nicht in den Beruf oder aber können ihr Leben nicht selbst in die Hand nehmen und gestalten, so wie wir das eigentlich sonst üblicherweise tun und kennen. Und das hat da nichts zu tun. Das ist eine Folgeerscheinung tatsächlich eines regelmäßigen Cannabis-Gebrauchs. Das sind natürlich nicht die Leute, die, was ich alle 14 Tage am Wochenende mal einen Joint rauchen. Die sind es natürlich nicht, aber das ist eben das Problem, dass ich denen, wenn ich es ihnen ermöglichen will, auf legalisierte Weise, denen, von denen wir jetzt sprechen, das Angebot genauso unterbreite. Und der Anteil derer, die eine Abhängigkeit von Cannabis entwickeln, wird zwischen 10-20% der Konsumenten geschätzt. Und das ist dann relativ hoch. Mhm.
Ja. Und deshalb setzt Herr Greiving auch ein Fragezeichen hinter die Legalisierung. Frau Müller-Fahl, leuchten Ihnen seine Argumente ein?
Nee, sie leuchten mir in der Tat nicht ein, weil Herr Greiving beschreibt ja den Ist-Zustand. Und er beklagt zu Recht, dass das unerfreulich ist, aber der Ist-Zustand ist ja eine Verbotspolitik. Das heißt also, die Verbotspolitik hat leider keine positiven Auswirkungen. Und ich glaube deswegen ganz fest, dass wir einen anderen Weg gehen müssen, um es besser zu machen. Ich würde vielleicht nochmal auf diesen Aspekt der Gesundheitsschädigung und der Psychose eingehen wollen. Ich bin ja selbst Psychiaterin. Hier muss man tatsächlich ein bisschen differenzierter auf die Fakten schauen. Und das Wort Psychose ist ein großer Sammelbegriff. Wir kennen einmal als spezielles Erkrankungsbild die Schizophrenie, eine schwerwiegende psychische Erkrankung. Und man weiß tatsächlich, dass der Konsum von Cannabis diese Krankheit befördern kann. Aber, und jetzt kommt das Aber, das ist nur dann der Fall, wenn man vor der Pubertät, also in jungen Jahren, große Mengen von Cannabis mit sehr hohem THC-Gehalt einnimmt, dann kann diese chronisch-psychische Erkrankung, die Schizophrenie, verursacht werden. Und das Risiko ist ungefähr dreimal so hoch. Nun muss man aber wissen, dreimal so hoch klingt erstmal dramatisch. Das ist sicherlich auch ein relevanter Faktor, den man beachten muss. Aber Schizophrenie ist eine seltene Erkrankung. Und es gibt natürlich viele weitere Risikofaktoren für das Eintreten einer Schizophrenie. Beispiel, Sie wohnen in einem kleinen Dorf in Ostfriesland und ziehen mit Ihren Kindern in jungen Jahren im Kindergartenalter nach Berlin. Dann verdoppeln Sie leider das Risiko, dass Ihr Kind eine Schizophrenie bekommt. Also man muss es immer ein bisschen in Relation sehen. Das heißt nicht, dass ich jetzt die Risiken verharmlosen will. Sie sind da. Aber kein Mensch würde ja auf die Idee kommen, nicht nach Berlin zu ziehen, weil man das Risiko, dass das Kind an Schizophrenie erkrankt, damit verdoppelt. Und im Erwachsenenalter ist es tatsächlich so, dass ich selbst durch den hohen Gebrauch von ganz viel Cannabis diese Erkrankung Schizophrenie bei mir nicht mehr auslösen kann. Hier muss man immer vorsichtig sein, wenn es in der Familiengeschichte eine schizophrene Erkrankung gibt. Mhm. Was aber möglich ist, ich kann eine akute Vergiftung, eine Intoxikation erleiden, wenn ich jetzt große Mengen THC-reichem Cannabis einnehme. Das kann man ein bisschen vergleichen der Alkoholintoxikation. Und dann können auch psychotische Symptome auftreten, dass ich verwirrt bin, dass ich Fehlwahrnehmungen habe, dass ich Wahnvorstellungen habe. Das ist aber ein akuter Rausch, der dann auch nach wenigen Stunden wieder abklingt und meine Gesundheit nicht langfristig beeinflusst.
Herr Greiving, Replik?
Ja, also ich sehe es anders, denn ich lebe sozusagen schon mit der Legalisierung des Cannabis oder quasi unter den Bedingungen der Legalisierung des Cannabis, weil, wie gesagt, die jungen Leute fahren mit dem Fahrrad um die Ecke und konsumieren und von daher sehe ich durchaus einen wesentlich höheren Anteil. Und was das Thema Psychose anbetrifft, meine ich damit die Schizophrenie, die Psychosen, die ich deutlich erhöht erlebe. Und das ist ja durchaus auch benannt, dass während die allgemeine Schizophrenie 1% etwa der Weltbevölkerung betrifft, dass das Risiko dann eben unter Cannabis, und wir haben im Moment nur noch hochkonzentrierte THC-Sorten in der Nachbarschaft auf bis zu 5% ansteigt. Gerade bei jungen Leuten. Und Pubertät meint nicht vor der Pubertät. Ich habe viele, die um 13, 14, 15 Jahre herum beginnen, sondern durchaus auch noch in der Pubertät. Und wie Herr Reinhardt sagte, ist die Gehirnentwicklung erst mit Mitte 20 etwa abgeschlossen.
Herr Greiving, herzlichen Dank für die Bedenken, die Sie auch nochmal geäußert haben, für Ihren Erfahrungsbericht. Ist die Legalisierung von Cannabis überfällig oder gefährlich? Unsere Frage heute bei Deutschlandfunk Kultur und eine Antwort darauf möchte Anna Fröhlich aus Tübingen geben. Guten Morgen, Frau Fröhlich.
Hallo, ja, ich finde es sehr wichtig und gut, diese Sendung. Aber ich finde es schade, dass keine Juristen oder Juristinnen dabei sind, weil mir fällt auf diese starke Medikalisierung der Debatte und die verfassungsrechtlichen Gesichtspunkte werden fast ausgeblendet. Und das ist eine Tendenz, besonders hier in diesem Land, das nenne ich den Opportunismus des Guten. Wenn man gute Absichten hat, dann hat man weniger Bedenken in Bezug auf die angewandten Mittel und ist bereit, unter Umständen auch die Verfassung zu brechen. Eine Äußerung, die da gemacht wurde, die finde ich ganz bezeichnend dafür, nämlich verfassungsrechtlich mag die Prohibition bedenklich sein, aber ethisch, gut, aber wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft und niemand kann seine Ethik anderen, sofern diese andere Menschen nicht schädigen, aufzwingen. Und ich finde, die Prohibition ist auch schädlich für das demokratische Bewusstsein in der Gesellschaft und da muss man sehr gegensteuern, zumal überall auf der Welt illiberale und rechtspopulistische Tendenzen zunehmen.
Deshalb würden Sie sagen, Frau Fröhlich, also die Legalisierung ist rein verfassungsrechtlich schon geboten?
Ja.
Okay, Herr Reinhardt. Danke, Frau Fröhlich.
Ja, ich finde den Aspekt des verfassungsrechtlich legitim oder hinterlegten und auch festgeschriebenen Autonomieanspruchs eines freien Menschen in einer freien Gesellschaft beachtenswert und auch richtig. Und ich glaube schon, dass wir, und da gebe ich Frau Fröhlich durchaus recht, wir haben eine Gesellschaft, in der der Staat sehr paternalistisch viele Gefahren von Menschen wegnehmen möchte und sehr wenig Vertrauen in seine Selbstbestimmung hat, an einigen Stellen zumindest. Aber ob man das ausdehnen möchte auf etwas wie eine Droge und auf Substanzen, die dann ja die Entscheidungsfähigkeit des Menschen sui generis beeinträchtigen, das ist eben, glaube ich, dann verfassungsrechtlich nicht unbedingt geboten.
Dann sind wir natürlich wieder bei der Frage Alkohol und Tabak.
Das ist richtig, aber nur weil zwei Drogen existieren, brauche ich keine dritte.
Ja. Frau Müller-Fahl.
Ja, es ist sicherlich richtig, wenn Frau Fröhlich anmerkt, dass ein Jurist oder eine Juristin der Diskussion noch gut getan hätte.
Wir haben viele gefragt.
Wesentliche juristische Implikationen gibt. Aber ich darf vielleicht daran erinnern, dass Juristen sich ja schon vielfältig zu diesem Thema geäußert haben. Und schon vor fast 10 Jahren, also 2013, hat ein Kreis von 106 Strafrechtsprofessoren um Herrn Professor Böllinger die Legalisierung von Cannabis gefordert, weil sie strafrechtliche Bedenken hatten, weil sie gesagt haben, dass das eine, die Prohibitions Politik eine für die Gesellschaft schädliche Politik ist und auch aus juristischer Sicht Problematik. Aus dieser Zeit stammt auch meines Wissens der Begriff des opferfreien Deliktes und deswegen ist das tatsächlich eine sehr lange Diskussion, die auch unter Juristen und Strafrechtsprofessoren schon geführt und gefordert wird.
Mhm. Frau Fröhlich, vielen Dank für den Hinweis aus Tübingen. Ganz am Schluss nochmal, Frau Müller-Fall, die Frage. Ich habe eben eingeleitet, indem ich gesagt habe, wir wissen, dass Cannabis möglicherweise eine Einstiegsdroge sein kann. Und gerade als die Musik lief, haben Sie gesagt, nee, ist keine mögliche Einstiegsdroge.
Ganz genau richtig. Das ist eine der vielen Mythen, die zu Cannabis kursieren. Das ist heute eindeutig und klar widerlegt. Cannabis ist keine Einstiegsdroge. Wir hatten ja schon von einem Hörer gehört, dass es einen historischen Hintergrund zu der Verbotspolitik von Cannabis gibt. Hier haben politische Motive eine Rolle gespielt. Hier haben auch rassistische Motive eine Rolle gespielt, dass man eben eine Cannabis-Verbotspolitik und eine Alkohol-Legalisierungspolitik eingeleitet hat. Und um diese Argumentation herum hat man dann viele Gründe gesucht. Und ein Grund, der dann diese Verbotspolitik rechtfertigen sollte, war die Idee, Cannabis ist eine Einstiegsdroge. In der Wissenschaft muss man wissen, dass wenn man Studien durchführt, sind Studien immer stark davon beeinflusst, wer führt sie durch und mit welcher Vorannahme führe ich sie durch. Und wenn ich eine Studie durchführe, die soll beweisen, dass Cannabis eine Einstiegsdroge ist, dann kommt tatsächlich dieses Ergebnis mit höherer Wahrscheinlichkeit heraus. Eine distanzierte, neuere Betrachtung hat, wie gesagt, eindeutig gezeigt, dass Cannabis keine Einstiegsdroge ist.
Wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken und den Ausblick machen, also dieses Eckpunktepapier, es ist ja noch kein Gesetz, es ist ein Eckpunktepapier, das wird der EU-Kommission zugeleitet. Die prüft das dann. Und wenn die EU-Kommission Nein sagt, wird die Bundesregierung daraus keinen Gesetzentwurf machen. Damit wäre die Legalisierung zunächst wieder vom Tisch. Und Karl Lauterbach hat gesagt, wenn es nicht überzeugend funktioniert, dann muss man andere Wege gehen. Herr Reinhardt, hoffen Sie darauf?
Ich hoffe nicht darauf. Ich warte das in aller Ruhegelassenheit ab. Ich glaube, dass es auch dann, selbst wenn die EU-Kommission sagen würde, wir haben jetzt keine Bedenken gegen die vorgelegten Eckpunkte, die Debatte in unserer Gesellschaft weitergeht. Und ich werde mich in der gleichen Form dazu weiter äußern, wenn wir sie weiter führen müssen.
Ich danke dem Präsidenten der Bundesärztekammer, dass er sich geäußert hat, hier 2 Stunden lang bei Deutschlandfunk Kultur zum Thema Legalisierung von Cannabis. Ich danke herzlich Professorin Kirsten Müller-Fahl, dass Sie bei uns waren. Und ich danke natürlich vor allen Dingen auch unseren Hörerinnen und Hörern für alle ihre Erfahrungsberichte, für alle ihre Bedenken oder auch für die Aussichten darauf, warum es gut sein könnte, Cannabis zu legalisieren. Und wünsche Ihnen allen noch ein schönes Wochenende mit Deutschlandfunk Kultur.